So, guten Morgen. Ich nehme es mal gleich vorweg. Ich bin noch dabei, mich von einer Racheninfektion zu erholen. Also wenn heute meine Stimme nicht ganz mitmacht oder ich zwischendurch mal huste, verzeiht es mir. Aber ich gebe mein Bestes. Und ich würde gerne zu Anfang beten. Vater, ich danke dir, dass wir zusammenkommen dürfen und von dir lernen dürfen. Dass wir gemeinsam in deinem Wort lesen können und dich besser kennenlernen dürfen. Herr, schenk uns deine Weisheit und dein Wissen. Sprich durch mich und öffne uns für dein Reden. Nimm du alles weg in diesem Raum, was stört. All die Gedanken, die ablenken, all die Sorgen, die unseren Kopf woanders hinführen. Und lass zu, dass ich nur das sage, was von dir kommt, Vater. Amen. Okay, Christi Himmelfahrt. Arthur hat schon gut eingeleitet. Wir reden heute über Christi Himmelfahrt. Trifft sich ganz gut, weil es ja heute ist. Aber Weihnachten ist so Weihnachten, oder? Also nicht nur für uns, sondern für jeden, auch für alle Nichtchristen. Alle wissen, dass an Weihnachten Weihnachten ist. Und auch so ungefähr, was dann passiert. Und dann Ostern, das nennen wir Ostern und wir feiern Ostern und alle wissen, worum es bei Ostern geht. Und dann kommt Pfingsten. Bei Pfingsten wissen schon weniger Leute, worum es geht, aber Pfingsten heißt noch immer Pfingsten und die meisten feiern dann auch Pfingsten. Und dann kommt Christi Himmelfahrt und dann Christi Himmelfahrt. Da haben wir auf einmal einen neuen Namen dafür gefunden. Viele Leute nennen es auf einmal Vatertag. Und worum es an Christi Himmelfahrt geht, das wissen die wenigsten noch so genau. Und warum wir das feiern, das ist auch so abstrakt und absurd. Das ist ungefähr das, was Arthur vorher auch so angedeutet hat. Ja, warum feiern wir das? Das ist doch eigentlich nichts zum Feiern. Ja gut, wir haben den Heiligen Geist bekommen, aber ist das wirklich was zum Feiern? Wäre es nicht viel besser, wenn wir Jesus in Person heute hier hätten, als wenn wir diesen Geist hier hätten, den wir weder fassen noch greifen können? Es ist so etwas Abstraktes, Ungreifbares für uns geworden. Und um das richtig zu verdeutlichen, sehen wir das einfach, dass ein Großteil der Welt das gar nicht mehr Christi Himmelfahrt nennt. Es wurde ein neuer Name dafür gefunden. Dieser Feiertag wurde umgemünzt. Wir gebrauchen ihn jetzt für was anderes, für Vatertag. Und deswegen finde ich es so interessant, sich diesen Tag mal anzuschauen und zu gucken, was ist da passiert, warum feiern wir das? Und hat das auch heute noch eine Auswirkung für uns oder für dich und für mich und für dein alltägliches Leben, was damals passiert ist? Oder ist es wirklich einfach nur der Tag, an dem Jesus weggegangen ist? Und erinnern wir uns daran? Oder hat das mehr Bedeutung? Und deswegen möchte ich mit uns gemeinsam in Apostelgeschichte 1 einsteigen, Apostelgeschichte 1 ab Vers 6 bis Vers 11 und ich lese alles einmal vor. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Das ist die Himmelfahrt. Und wir sind hier zeitlich, um das Ganze mal ein bisschen einzuordnen, 40 Tage nach Ostern. Also Jesus lebte ganz lange in Israel und ging umher und lehrte und dann starb er am Kreuz und war 3 Tage tot. Und das ist dann Karfreitag und die Osterzeit, dann ist er auferstanden, das ist das Osterfest, das wir feiern. Und dann nahm er sich 40 Tage Zeit. In diesen 40 Tagen ist er seinen Jüngern begegnet, ist seinen Nachfolgern begegnet und hat wieder gelehrt. Er ist bei ihnen erschienen, er hat sie ermutigt, er hat sie wieder unterrichtet. Und dann kommt diese Begebenheit hier. Und er ist wieder mit seinen Jüngern unterwegs. Es ist alles fast so wie früher. Er und seine Jünger unterwegs, sie spazieren durch die Gegend, sie kommen zu einem Ölberg und er unterrichtet sie, er belehrt sie. In den Versen vorher unterrichtet er über den Heiligen Geist und er redet über die Taufe. Und dann richten die Jünger hier eine Frage an ihn. Und es fühlt sich für sie wahrscheinlich wieder an wie früher. Vor seinem Tod, vor der Auferstehung, vor diesem ganzen Ostergeschehnis. Und sie fragen ihn: Herr, ist jetzt die Zeit, wo du Israels Königsherrschaft wieder aufrichten wirst? Das ist eine Frage, die Jünger jetzt schon länger begleitet. Eine Frage, die Jesus immer wieder gestellt wird. Immer wieder in seinem Dienst, in seiner Lebenszeit wird er das immer wieder gefragt und auch dazu herausgefordert. Willst du Israel jetzt befreien? Willst du uns jetzt befreien vor den Römern, von der Unterdrückung? Und das ist eine Frage, die sehr berechtigt ist, wenn wir uns die Geschichte von Israel anschauen. Zu diesem Zeitpunkt lebten sie in über 500 Jahren der Unterdrückung. Ungefähr 500 vor Christus fing es an, wo erst die Babylonier kamen und sie gefangen genommen haben. Na, und dann wurden die Babylonier besiegt und dann war Israel wieder nicht frei, weil dann kamen die Perser und dann Medo-Perser und dann kamen andere Königreiche und dann kam der König und dann kam der König und dann kam der König. Und jetzt ist es halt das römische Königreich. Aber seit über 500 Jahren kennen die Israeliten nichts anderes als Gefangenschaft und Unterdrückung. Ein König nach dem anderen, der kommt und sie unterwirft und sie gefangen hält. Eine Sehnsucht nach Freiheit, eine Sehnsucht nach Befreiung, die diese Jünger hier tief in sich haben, die das israelitische Volk, die die Juden mit sich tragen, die sich seit vielen hunderten Jahren aufstaut. Eine sehr verständliche Frage, oder? Stellt euch mal vor, ihr wärt gefangen, würdet in Unterdrückung leben. Wir können uns das gar nicht vorstellen, dass das über hunderte von Jahren geht. Stellt euch mal vor, das würde nur einige Jahre oder Jahrzehnte von eurem Leben sein. Stellt euch vor, eure Eltern, eure Großeltern, deren Großeltern und deren Großeltern, alle wären in Gefangenschaft. Eine Sehnsucht nach Freiheit, die sich da aufbaut. Eine sehr berechtigte Frage, die die Jünger hier stellen, oder? Keiner kann es ihm verübeln. Ist auch noch eine sehr biblische und heilige Frage, die sie stellen. Denn in dieser Gefangenschaft war es nicht nur so, dass ihnen ihre Freiheit genommen wurde und sie sich an Regeln halten mussten, ihnen ihr Reichtum genommen wurde, sie wurden schikaniert, gefoltert, geschlagen, unterdrückt. Auch ihr Glaubensleben wurde eingeschränkt. So war es zum Beispiel in der Zeit, wo sie von den Babyloniern gefangen genommen wurden, gar nicht möglich, zu Gott zu kommen, weil sie gar keinen Tempel hatten. Sie hatten gar keinen Ort, wo sie Gott begegnen konnten. Und so kamen nachher immer wieder Könige oder Kaiser oder Herrscher und wie auch immer sie sich genannt haben, die dem israelitischen Volk einen Götzen vorgesetzt haben, gesagt haben, ihr sollt ihn anbeten, ihr sollt diesen König anbeten, ihr sollt euch vor diesem Kaiser niederwerfen. Verschiedene Rituale und Feiern, die das israelitische Volk, die die Juden damals gefeiert haben, konnten sie nicht feiern. Also diese Unterdrückung war nicht nur eine Beraubung von Freiheit, es hat sie auch in ihrer Freiheit, Gott nachzufolgen, eingeschränkt. Also diese Bitte von den Jüngern, Herr, wann willst du die israelitische Königsherrschaft wieder aufrichten, ist doch eine sehr, sehr gläubige oder sehr, sehr biblische Frage, weil es die Frage ist, wann können wir wieder frei unseren Glauben ausleben, wann werden wir befreit davon, wieder anderen Götzen nachfolgen zu müssen, wann wird uns ein anderer Glaube nicht mehr aufgedrückt, wann sind wir da wieder frei? Sehr nachvollziehbar, diese Frage. Und diese Jünger, die sind nicht blöd, die kennen auch das Alte Testament, die wissen, was in der Alten Schrift steht. Und wir haben zum Beispiel in Joel Kapitel 2 haben wir eine Verheißung von Gott an das israelitische Volk. Und in dieser Verheißung sagt Gott, mal grob zusammengefasst, es wird eine Zeit kommen, da wird der Geist Gottes auf die Erde ausgeschüttet. Und wenn der Geist Gottes ausgeschüttet wird, dann wird das zerstörte Reich wieder aufgebaut werden. Ja, die Stadt, die in Schutt und Asche liegt, wird wieder zur Herrlichkeit auferstehen. Ja, also da gibt es eine Verheißung, wenn der Geist Gottes kommt, dann wird das Reich Gottes wieder auferstehen. Und jetzt ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und in den Versen 3, 4, also direkt vor dieser Textstelle, da redet er genau über diesen Heiligen Geist, genau über diesen Geist Gottes und dass er auf die Erde kommen wird. Und die Jünger erkennen das und sagen, Moment, ist dann jetzt die Zeit gekommen, wo du unser Königreich wieder aufbauen wirst? Eine nachvollziehbare Frage, oder? Eine Sehnsucht, die wir, glaube ich, verstehen können. Und sie haben echt ein Privileg hier, oder? Denn sie haben ja Jesus noch als Person bei sich, als Mensch, den sie greifen können, den sie ansprechen können, dem sie eine Frage stellen können. Können wir uns da hineinversetzen, dass auch wir manchmal zu Gott, zu Jesus kommen mit Bitten und mit Fragen, die uns bedrängen, mit Sorgen, wo wir Ängste haben, wo wir das Gefühl haben, eingeengt zu werden, die uns Freiheit nehmen? Vielleicht mit Krankheit oder dass wir auf der Arbeit mit unseren Kollegen nicht klarkommen, dass wir in unserer Familie im Streit liegen, dass wir in unserem Freundeskreis ausgeschlossen werden, wo wir das Gefühl haben, nicht frei zu sein, wo wir Unterdrückung erleben oder das Gefühl haben, unterdrückt zu werden, wo wir ganz irdische Sorgen und Plagereien haben, die sich schon aufstauen, vielleicht sogar sehr biblisch oder sehr heilig begründbar, wo wir sagen, boah, Jesus, wenn du dieses Problem aus meinem Leben nehmen würdest, dann könnte ich viel besser dir nachfolgen. Dann könnte ich viel besser dir dienen. Dann könnte ich viel freier meinen Glauben ausleben, wenn du mir auf der Arbeit Kollegen schenken würdest, die meinen Glauben vielleicht verstehen könnten, die mich unterstützen würden in meinem Glauben, dann könnte ich viel besser auf der Arbeit meinen Glauben ausleben oder in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, in der Schule, in meinem Hobby oder wo auch immer wir sind. Vielleicht kommen wir mit Gebetsanliegen zu Gott, wo uns die Bibel sogar eine Verheißung für gibt, dass er uns helfen wird. Vielleicht kommen wir mit Krankheit zu Gott und wir wissen, in der Bibel steht, dass uns mit Krankheit geholfen werden wird, dass Gott Heilung schenken möchte. Mit Sorgen und Ängsten kommen wir zu Gott, wo wir wissen, dass die Bibel uns sagt, ihr braucht keine Angst haben, ihr könnt Frieden in Gott haben. Können wir uns hineinversetzen in diese Jünger, die mit sehr biblischen und sehr nachvollziehbaren Sehnsüchten zu Jesus kommen und die Hoffnung haben, dass er das von ihnen nimmt? Wie antwortet Jesus hier in dem Text? Vers 7. Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Die Antwort von Jesus ist, noch nicht. Er sagt hier nicht, was ihr erbittet, ist falsch. Er sagt ihnen auch nicht, nein, darum kümmern wir uns nicht. Oder Israel wird niemals ein Königreich mehr sein. Er sagt ihnen nicht, ihr sollt nicht um das bitten, worum ihr gerade bittet. Er korrigiert sie nicht in dem, worum sie bitten, was sie sich von Jesus erwünschen oder erhoffen. Er korrigiert sie in dem, wann es kommen wird. Er sagt, noch nicht. Es ist noch nicht die Zeit für Israel, wieder ein Königreich zu sein. Es ist nicht so, dass wir mit unserem Problem, mit unseren Sorgen, mit unseren Sehnsüchten, mit unseren Ängsten, mit unseren Krankheiten nicht zu Jesus kommen dürfen. Wir können damit zu ihm kommen. Wir dürfen ihn darum bitten. Er hat immer ein offenes Ohr dafür. Und die Bibel sagt das konsequent durchweg überall, dass wir mit all unseren Sorgen zu ihm kommen dürfen. Aber es ist nicht an uns, die Zeit zu kennen, wann das eine oder das andere eintrifft. Und es kann sein, dass Jesus auf manche Gebetsanliegen antwortet mit, noch nicht. Noch ist nicht die Zeit dafür. Was Jesus hier nämlich macht, ist, er korrigiert den Fokus von seinen Jüngern. Er sieht, worauf sie schauen, worauf sie sich konzentrieren, was in ihrem Mittelpunkt steht, und er korrigiert ihre Priorität. In Vers 8 sagt er dann, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Die Jünger sind hier mit Jesus unterwegs und sie sind endlich wieder in der Lage, ihm Fragen zu stellen. Sie haben wieder ihren Meister vor sich, sie können mit ihm reden, es ist alles wie früher. Und jetzt brennt ihnen diese Frage und sie wenden sich an ihn mit dieser Bitte, Herr, kannst du Israel wieder aufrichten? Und Jesus korrigiert ihren Fokus und sagt, es soll euch nicht in erster Linie um eure politische Freiheit gehen. Es soll euch nicht in erster Linie um Israel als Königreich gehen. In erster Linie geht es euch eigentlich um was anderes oder soll es euch um etwas anderes gehen? Denn wenn wir uns den Kontext von dieser Geschichte anschauen, dann sehen wir ja, dass Jesus direkt danach in den Himmel aufgehoben wird. Also das, was wir hier von Jesus bekommen, ist seine letzte Lehre an die Jünger, seine letzte Anweisung an die Jünger, das Letzte, was er ihnen mitgibt. Und zum Schluss, als Krönung seiner Lehre, korrigiert er ihren Fokus und sagt, schaut nicht auf die Probleme, die ihr hier habt. Schaut nicht auf eure politische Unterdrückung. Das ist schlimm. Und mit Sicherheit war das damals furchtbar. Und irgendwann wird die Zeit kommen, wo ihr diese Erlösung bekommen werdet. Aber jetzt sollte es euch in erster Linie um etwas anderes gehen. Vers 8. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in Judäa, in Samaria und bis ans andere Ende der Welt. Das ist genial, wie Jesus das hier formuliert. Er sagt nicht, manche von euch werden oder vielleicht werdet ihr irgendwann oder wenn ihr gewisse Bedingungen erfüllt, dann. Er stellt hier drei Punkte auf, die in einer zeitlichen Abfolge passieren. Es folgt nacheinander. Und es ist kein Wenn oder Aber oder Vielleicht oder Bedingung, sondern ihr werdet Kraft bekommen. Das ist eine Zusage. Ihr werdet den Heiligen Geist bekommen. Das ist eine Zusage. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Das ist eine Zusage. Das sind drei Aussagen von Jesus, die wanken nicht und die schwanken nicht. Das ist kein Vielleicht oder manche von euch, ja, Auserwählte von euch werden die Kraft bekommen, meine Zeugen zu sein. Er sagt hier, ihr werdet Kraft bekommen. Punkt. und ihr werdet den Heiligen Geist bekommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Von diesen drei Zusagen nehmen wir zwei richtig gerne an. Zwei sind so, die nehmen wir gerne für uns an. Wir werden den Heiligen Geist bekommen, das hört sich gut an. Wir werden Kraft vom Heiligen Geist bekommen, das hört sich noch viel besser an. Zeugen Gottes sein? Ja, ich bin nicht so der, der vor anderen redet. Ich bin nicht so der, der mit anderen über meinen Glauben redet. Und am besten ist es, wenn ich auf der Arbeit unter dem Radar durchfliege und andere nicht merken, dass ich anders bin. Ja, ja, nicht anstoßen, ja, kein Eckstein sein. Nicht in der Schule und nicht auf der Arbeit. Aber das sind drei Verheißungen von Jesus, die nacheinander folgen, die zueinander gehören und die auf jeden von uns zutreffen. Denn Jesus spricht das hier seinen Jüngern zu. Und wir wissen nicht genau, mit wem er dort unterwegs ist. Wenn die Bibel von den Jüngern spricht, dann können das mal die 12 sein, der enge Kreis. Es können aber auch 70 Leute sein, der etwas größere Kreis. Oder einfach alle, die ihm nachgefolgt sind. Wir können nicht genau eingrenzen, zu wem er das hier sagt. Aber die Bibel gibt uns einen ganz klaren Hinweis, auf wen diese drei Verheißungen zutreffen. Epheser Kapitel 1, die Verse 13 und 14. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Schlüssel für mich ist hier Ende von Vers 13. Als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Also der erste Punkt, wir bekommen den Heiligen Geist, der uns dann die Kraft geben wird, ist gebunden an die Frage, bist du gläubig oder nicht? Wenn du gläubig bist, wenn du errettet bist, wenn du an Jesus Christus als deinen Herrn und Erlöser glaubst, wenn du glaubst, dass Jesus für deine Sünden ans Kreuz gegangen ist, dort gestorben ist, nach 3 Tagen auferstanden ist und du nur dadurch frei und errettet zum Vater kommen kannst, dann bist du gläubig und errettet. Und wenn du diese Frage oder diese Tatsache mit Ja in deinem Leben beantworten kannst, wenn du sagen kannst, ja, daran glaube ich, dazu stehe ich, dann hast du den Heiligen Geist als Siegel bekommen, in dem Moment deiner Errettung, in dem Moment deiner Entscheidung. Das sagt Epheser Kapitel 1 hier deutlich aus. Unsere Errettung wurde versiegelt mit dem Heiligen Geist. So wie man einen Brief versiegelt. Wenn ich einen Brief fertig geschrieben habe, mache ich ihn zu und drücke ein Siegel drauf. Als Zeichen, Prozess ist abgeschlossen. Brief ist fertig geschrieben. Errettung, fertig. Und so ist das mit dem Heiligen Geist. Also die einzige Frage, ob du den Heiligen Geist hast, ob du ihn nicht hast, die einzige Frage, die du für dich klären musst, ist, bist du errettet oder nicht? Glaubst du an Jesus Christus als deinen Erlöser oder nicht? Und wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, dann ist die erste Zusage, die Jesus hier trifft, ihr werdet den Heiligen Geist bekommen, für dich gültig. Und die anderen sind dann logische Konsequenzen davon. Die folgen automatisch darauf. Ihr werdet Kraft bekommen und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet Kraft bekommen, in den Ohren der Jünger war bestimmt wieder sehr motivierend, denn sie haben ja gerade von politischer Errettung geredet. Sie wollten, dass sie politisch wieder frei werden von den Römern, eine militärische Macht, die sie unterdrückt hat. Und Jesus redet davon, dass sie Kraft bekommen. Ja, jetzt könnte man meinen, er redet davon, sie werden kräftig und stark werden und werden die Römer besiegen. Es wäre nicht das erste Mal, dass Gott einer Unterzahl die Kraft gibt, ein übermächtiges Heer zu besiegen. Das haben wir in der Bibel immer wieder. Aber von dieser Art von Kraft redet er hier nicht. Epheser Kapitel 3, Vers 14. Deshalb beuge ich, Paulus spricht hier, beuge ich mein Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, vor dem jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Paulus betet hier dafür, dass die Leute in Korinth oder die Gemeinde in Korinth, die Christen dort, von Gott durch den Geist Gottes Kraft bekommen am inneren Menschen. Innere Kraft, geistliche Kraft. Es geht nicht um äußere Kraft, um Dynamität oder dass ich vielleicht wieder stark werde, dass vielleicht Gebrechen oder Krankheit in meinen Knochen und Gelenken geheilt werden und ich wieder athletisch werde und neue Energie bekomme. Es geht um eine innere Kraft, um eine geistliche Kraft. Es geht um unsere Beziehung zu Gott, um unsere Verbindung zu Gott, um die Kraft, um die Stärke unseres Glaubens. Und Paulus betet hier dafür. Und das dürfen wir uns zum Vorbild nehmen, zu sagen, es ist auch ein Gebetsanliegen für mich. Denn ja, wenn ich errettet werde, bekomme ich den Heiligen Geist. aber es ist trotzdem ein Prozess, es ist trotzdem etwas, was nicht abgeschlossen ist, diese Kraft durch den Geist zu bekommen. Die Bibel spricht auch davon, dass wir den Heiligen Geist eindämpfen können oder zurückhalten können, wenn ich mich ihm nicht öffne. Wenn ich in meinem Leben Bereiche habe, wo ich sage, ich möchte nicht, dass Gott dort wirkt. Ich möchte nicht, dass Gott in diesem Bereich mich verändert. Aber es muss aktiv von uns diese Bereitschaft kommen, zu sagen, Herr, ich gebe dir alles hin. Jeden Bereich meines Lebens, jeden Gedanken, jeden Abschnitt von mir, jeden Charaktereigenschaft, die ich habe. Alles, was zu mir gehört, gebe ich Gott hin. Und das ist ein Prozess. Das ist nichts, was wir so von jetzt auf gleich machen. Das ist ein Prozess, den wir lernen müssen, durch den wir durchgehen müssen. Und je mehr wir uns ihm hingeben, umso mehr wir diese Bereitschaft haben, von Gott verändert zu werden, durch seinen Heiligen Geist in uns verändert zu werden, umso mehr werden wir seine Kraft in uns und in unserem Leben spürbar erleben können. Und das ist ein Gebetsanliegen. Paulus betet hier dafür und auch wir dürfen dafür beten. Wofür betest du? Betest du wie die Jünger nur für dich und für all deine irdischen Probleme? Jesus, löse doch bitte dieses Problem für mich. Und Jesus, löse doch bitte dieses Problem für mich. Nicht, dass das schlecht ist, aber betest du auch für deine innere Stärke? Betest du auch für den Heiligen Geist in dir? Betest du auch dafür, dass Gott dich immer mehr erfüllt, die Wände in dir und in deinem Herzen einreißt und Raum für ihn schafft? Betest du auch für die Leute um dich herum, so wie Paulus hier für die Leute in Korinth betet? Betest du für deine Geschwister, die gerade links und rechts neben dir sitzen oder vor dir und hinter dir, für deine Eltern, für die Leiter in dieser Gemeinde, für Arthur und Peter und alle anderen, die in dieser Gemeinde Leitungsaufgaben übernehmen? Betest du für deine Geschwister, dass der Geist Gottes in ihnen stärker wird, so wie Paulus hier betet? Und dann, wenn die Kraft in uns immer stärker wird, wenn die Kraft des Geistes in uns immer mächtiger wird, und diese Kraft ist unfassbar mächtig. Ein Beispiel dafür, wie stark diese Kraft ist, finden wir zum Beispiel in der Auferstehung von Jesus. Denn Jesus hat den Tod besiegt mit genau dieser Kraft. Das finden wir in Epheser Kapitel 1, Vers 20, da sagt er das. In der Auferstehung Jesus Christus hat Gott diese Kraft wirken lassen. Das ist die Kraft, die in uns wirken will. Und wenn sie immer stärker wird, dann werden wir ganz automatisch als logische Konsequenz, als Folge dessen, Gottes Zeugen sein. Das ist nichts, worum du dich dann ganz aktiv bemühen musst, wo du rumlaufen musst und sagen musst, ich muss jetzt Zeuge Gottes sein. Ich muss jetzt Gelegenheiten suchen, um Gott bekannt zu machen. Wenn der Geist in dir stärker wird, dann wird das automatisch die Konsequenz davon sein. Und Jesus sagt dir, das sollte unser eigentliches Ziel sein. Unser vorrangiges Ziel, worauf wir jetzt unsere Augen richten sollen, ist, Zeugen von Gott zu sein. Überlegen wir doch mal, warum sind wir noch hier? Warum bin ich noch auf dieser Welt? Nichts, was ich tue, kann etwas zu meiner Errettung hinzufügen. Nichts, was ich tue, kann meine Errettung vor Gott vollkommener machen. Und ich kann auch keine Schätze sammeln oder irgendwelche Reichtümer aufbauen, die einen ewigen Wert hat. Nichts, was ich mache, kann meine Errettung oder mein Reichtum in Ewigkeit irgendwie vergrößern. Warum bin ich noch hier? Der einzige Grund oder das einzige, was tatsächlich in der Ewigkeit einen Wert hat, was ich noch erreichen kann, ist Reich Gottes größer zu machen. 2. Korinther Kapitel 4, die Verse 13 und 15. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir und darum reden wir auch. Da wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferweckt und zusammen mit euch vor sich stellen wird. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Paulus spricht hier wieder zu den Korinthern und sagt, es geschieht alles euretwillen. Also für die Leute, die Gott noch nicht kennen. Alles, was wir tun, damit Gottes Reich größer wird. Vers 13, so glauben auch wir und darum reden wir. Die Begründung, warum ich rede, die Begründung, warum ich Zeugnis bin, die Begründung dafür oder der Antrieb dafür, warum ich Reich Gottes bauen möchte, weitermachen möchte, Zeuge für Gott sein will, ist, weil ich glaube. Ganz einfach, so wie Paulus das hier sagt. Ich glaube, darum rede ich. Denn es geschieht alles um euretwillen. Unser erstes und vorrangiges Ziel sollte immer sein, Reich Gottes weiterzubauen. Und das ist sehr extrem, was er hier den Jüngern zuspricht. Das Wort Zeuge, was er benutzt, ist griechisch, oder er spricht ja damals griechisch, und ist der Ursprung für das Wort, was wir heute als Märtyrer kennen. Und ein Märtyrer ist jemand, der bereit ist, für seine Überzeugungen zu sterben. Und das wird von den wenigsten von uns heute hoffentlich erwartet. Ich hoffe, niemand von uns muss für seinen Glauben sterben. Aber damals war das nicht unüblich, und alle Apostel sind den Märtyrertod gestorben. Kein einziger Apostel ist natürlich gestorben. Das war damals nicht unüblich, zu sagen, wenn du an Jesus Christus glaubst und konsequent dafür einstehst, dann wirst du dafür dein Leben lassen. Ein Zeuge Gottes zu sein, heißt, bereit zu sein, dass ich mein Leben für ihn gebe. Von den wenigsten von uns wird das erwartet, tatsächlich dafür zu sterben. Aber das ist das, was Jesus hier ihnen zuspricht. Wenn der Geist Gottes in euch immer mehr Platz einnimmt, dann wird er in euch eine Leidenschaft wecken, dann wird er in euch eine Hingabe wecken, dass ihr bereit seid, euer Leben für ihn zu geben. Zeuge Gottes zu sein. Also wenn ich diese ersten drei Verse mal zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, Jesus korrigiert hier unseren Blick. Das Letzte, was er uns mitgeben möchte, bevor er in den Himmel geht, ist, er korrigiert unseren Blick. Nicht, dass unsere irdischen Probleme falsch oder schlecht oder unwichtig sind, aber es gibt einen Fokus, es gibt eine Priorität, und die ist Reich Gottes bauen. Und das können wir nur durch die Kraft, die uns der Heilige Geist gibt. Also die Frage, hast du den Heiligen Geist schon oder nicht? Bist du errettet oder nicht? Und wenn du ihn hast, betest du dafür, dass er in dir stärker wird? Ist das eine Priorität in deinem Gebetsleben, ein Zeuge für Gott zu sein? Und dann kommen wir zu den letzten drei Versen, 19 und 11, und ich lese die noch einmal vor. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen, die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Jetzt geht Jesus. Jesus steigt empor und dann wird er von einer Wolke umschlossen und ist weg. Ja, und in unserer Vorstellung, ja, wenn wir über den Himmel reden, dann meinen wir das Blaue da oben und sind dann auch Wolken. Und in unserer Vorstellung ist es dann so, dass Jesus ganz weit nach oben geht und irgendwann da oben in diesen Wolken verschwindet. Aber diese Wolke steht hier nicht ohne Grund. Damit ist nicht einfach nur gemeint, ja, der ist so weit nach oben gestiegen, dass er irgendwann in dieser Wolkendecke verschwunden ist und wir konnten ihn nicht mehr sehen. Wenn hier von Wolken die Rede ist, dann haben Juden ganz genau verstanden, was hier gemeint ist. Denn eine Wolke war für sie damals eine ganz klare Symbolik. Und zwar für die Herrlichkeit Gottes. Wenn wir durch die Bibel schauen, wenn wir uns das Alte Testament anschauen und auch im Neuen Testament, wenn Gott, der Vater, in seiner Herrlichkeit auf die Erde kommt, um mit seinen Menschen zu reden oder seinem Volk zu begegnen, dann in Form einer Wolke. Ja, die Wolkensäule, die vor dem Volk Israel hergeht durch die Wüste. Oder wenn Mose mit Gott redet, dann ist es das eine Mal der brennende Dornbusch, aber sonst eine Wolke, mit der er redet, wo er die Gebote empfängt, wo er in der Hütte oder im Zelt der Begegnung ist, wo er mit einer Wolke spricht oder in einer Wolke spricht. Oder als das Volk Israel den Tempel aufbaut und Gott dann in diesen Tempel kommt und dort Platz nimmt, ist es eine Wolke, die in diesen Tempel kommt und den Tempel erfüllt und das Volk nicht mehr in diesem Tempel sein kann, weil diese Wolke dort ist. Also in der Bibel ist es ganz klar, wenn von dieser Wolke die Rede ist, dass dort die Herrlichkeit Gottes anwesend ist. Ja, oder manche Theologen oder Bibelkommentatoren sagen, dass diese Wolke ein Schleier der Herrlichkeit Gottes ist. Ein Schleier, damit wir es anschauen können, weil es sonst viel zu herrlich für uns wäre. Und deswegen ist hier von einer Wolke die Rede. Jesus, der emporsteigt und von einer Wolke umschlossen wird. Er geht wieder zurück in die Herrlichkeit Gottes. Und stellen wir uns das doch mal vor, ich habe das vorhin schon so ein bisschen gemalt, diese Szene, wo das für die Jünger wieder so ein bisschen wie ist wie früher. Sie sind unterwegs mit Jesus, er lehrt sie. Aber was sich verändert hat, ist, dass sie irgendwie nicht mehr so richtig wissen, wann kommt Jesus, wann geht Jesus, wie lange ist er noch da. Vorher wussten sie das. Er war mit ihnen unterwegs und er hatte noch Sachen vor. Aber dann ist er irgendwie gestorben und auf einmal wieder erschienen. Er ist auferstanden. Und das hat sie schon völlig überfordert. Und als er wieder erschienen ist, ist er einfach so in ihrer Mitte erschienen, in einem geschlossenen Raum. Und als er dort fertig war, mit ihnen zu reden, ist er einfach wieder verschwunden. Und das hat er in den letzten 40 Tagen immer wieder gemacht, wo er bei verschiedenen Gruppen von Jüngern oder auch bei dieser gleichen Gruppe von Jüngern immer wieder erschienen und verschwunden ist. Er ist einfach so aufgetaucht und dann wieder gegangen. Wenn jetzt Jesus einfach so wieder vor ihren Augen verschwinden würde, woher sollen sie wissen, dass er nicht auch einfach so wiederkommen wird? Denn genau das hat er die letzten 40 Tage immer wieder gemacht. Jesus setzt hier einen Schlusspunkt. Einen Schlusspunkt, den die Jünger verstehen. Er zeigt ihnen hier, ich komme jetzt nicht mehr wieder, bis zu dem einen Tag, an dem ich wiederkomme, um zu richten. Ich werde jetzt nicht einfach so wieder in eurer Mitte erscheinen. Er setzt einen Schlusspunkt. Deswegen diese Wolke. Denn es hat sich etwas verändert. Bisher war das so, dass die Jünger Jesus einfach nur hinterhergelaufen sind. Jesus ging voran und hat gelehrt. Jesus hat alle Wunder getan, Jesus hat alles gelehrt, Jesus hat alle Entscheidungen getroffen und die Jünger sind ihm nur so hinterhergelaufen. Ich stelle mir das vor wie so Entenbabys, die einer Entenmama hinterherlaufen. Die können auch nichts selber machen, die treffen keine eigenen Entscheidungen. Das Einzige, worum die sich kümmern müssen, ist, der Entenmama hinterherzukommen. Und so sah das die letzten Jahre mit den Jüngern und Jesus aus. Und als Jesus das erste Mal nicht mehr da war für sie, als er tot war, waren die Jünger völlig überfordert und aufgeschmissen. Und sie haben sich in einem Raum eingeschlossen, sie hatten Angst, sie wussten nicht, was sie tun sollten. Sie haben sich versteckt. Jesus setzt hier einen Schlusspunkt, um klarzumachen, dass sich jetzt etwas verändert. Denn jetzt können die Nachfolger von Jesus nicht mehr sich verstecken, in einem Raum einschließen und Angst haben und warten, bis Jesus sich wieder zeigt, damit wir ihm einfach nur hinterherlaufen können. Jetzt müssen wir selbstständig aktiv werden, so wie die Jünger damals selbstständig losgehen mussten. Das ist ja die Aufforderung, die wir in Vers 11, also ganz zum Schluss von unserem Text haben. Was steht ihr hier noch? Irgendwann wird Jesus wiederkommen und dann wird er richten. Und bis dahin haben wir einen Auftrag. Also was stehen wir hier noch? Wir haben doch einen Auftrag, den wir selbstständig erfüllen können. Denn wir sind ausgestattet mit allem, was wir dafür brauchen. Wir müssen nicht mehr einer Person hinterherlaufen, einem irdischen Jesus hinterherlaufen, um sicherzugehen, nichts falsch zu machen. Wir haben doch den Heiligen Geist bekommen. Und das, was wir vorhin in der Schriftlesung gelesen haben, in Johannes Kapitel 14, der letzte Vers, Vers 26, wo er sagt, der Heilige Geist lehrt uns und er erinnert uns alles, was Jesus gesagt hat. Der Heilige Geist stattet uns aus. Er verändert uns. Oder wenn wir Galater Kapitel 5 lesen, von der Frucht des Geistes, wo der Geist uns verändert, wo er uns formt und weiterbringt, hin zu Eigenschaften, die Gott in uns sehen möchte. Also der Geist ist jetzt unser Lehrmeister. Er unterrichtet uns, er bringt uns weiter. Er zeigt uns auf, wo der Weg ist. Wir sind jetzt keine unmündigen, nichtskönnenden Kinder mehr, die einfach nur dem einen hinterherlaufen müssen. Wir haben jetzt den Geist und einen Auftrag. Also warum stehen wir noch hier? Die Jünger sind danach losgelaufen. Sie hatten zwar noch den Auftrag zu warten, bis bei ihnen der Heilige Geist kam. Bei den Jüngern damals war das ja ein bisschen zeitversetzt. Ein paar Tage später kam dann Pfingsten und sie haben den Heiligen Geist bekommen und dann ging ihr Auftrag richtig los. Wir haben diese Zeitversetzung nicht mehr. Mit deiner Bekehrung kommt der Heilige Geist und damit auch die Frage, was stehst du hier noch? Also wenn ich Christi Himmelfahrt feiere oder wenn ich mich an Christi Himmelfahrt erinnere, dann bedeutet das für mich die Erinnerung, ich bin nicht mehr unfähig und unmündig und muss diesem Jesus hinterherlaufen und kann nichts Eigenes tun. Und wenn ich Jesus gerade nicht sehe, dann muss ich ängstlich stehen bleiben und mich verstecken. Ich habe einen Heiligen Geist bekommen, der mich leitet, der mich unterweist, der mich voranbringt und der mir zeigt, wie es weitergeht. Und ich habe einen Auftrag bekommen. Zeuge sein. Wenn ich an Christi Himmelfahrt denke, dann weiß ich, dass wir jetzt als selbstständige Christen vorangehen dürfen für Gott. Und ich weiß, dass er irgendwann wiederkommen wird und richten wird. Und bis dahin gilt es, Gottes Reich zu bauen. Ich bete zum Abschluss. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns nicht alleine lässt. Wie du es gesagt hast, wie wir das gehört haben, in der Bibel lese, dass du uns einen Tröster schickst, dass du uns nicht als Waisen zurücklässt, dass du nicht einfach nur gegangen bist und uns überlassen hast. Du hast uns deinen mächtigen Geist gegeben, der uns eine Kraft schenkt, die stärker ist als der Tod. Und du hast uns einen Auftrag gegeben, dein Reich zu bauen, Zeugen für dich zu sein. Denn alles, was wir tun, tun wir, um dieses Reich zu bauen. Herr, ich bete, dass du uns zeigst, was dran ist. Ja, und wenn ich mir in meinem Herzen nicht sicher bin, ob ich an dich glaube, und wenn ich mir noch nicht sicher bin, ob ich zu dir gehöre, dann schenk mir Gewissheit durch den Geist oder zeig mir auf, was noch fehlt, um diesen Entscheid treffen. Und Herr, ich bete darum, dass du in mir und in jedem von uns hier und in all meinen Geschwistern im Glauben, dass du den Geist stärker machst, dass du uns aufzeigst, wo wir noch Mauern aufgebaut haben, die das verhindern wollen, wo wir noch nicht bereit sind, uns dich völlig hinzugeben. Hilf uns, diesen Geist in uns immer stärker werden zu lassen, diese Beziehung zu dir immer intensiver werden zu lassen. Und schenk uns Mut und Kraft, dann Zeugen zu sein für dich, Zeugen zu sein in einer Welt, die nicht bereit ist für deine Wahrheit. Herr, schenk uns diese Kraft, zu dir zu stehen, zu deiner Wahrheit zu stehen, auch wenn es nicht immer leicht ist. Vater, bete darum, dass du uns Mut gibst, loszugehen und nicht ängstlich in der Ecke zu warten, bis du mich an die Hand nimmst. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich nicht alleine lässt, sondern mir deinen Geist gegeben hast. Amen.